Herzlich willkommen zu Casino oder Recruiting, der Podcast zum Thema Mitarbeiterbegeisterung aus der Sicht eines Angestellten. Zehn Jahre HR-Erfahrung, anschließender Burnout, dadurch wirklich in die Situation gekommen, mitreden zu können, da man eigene Erfahrungen hat und nicht nur über etwas spricht. Und darum soll es heute Abend gehen. Ich freue mich auf Heike Humpert. Schönen guten Abend, Heike.
Hallo Christian, schön hier zu sein.
Ich freue mich, dass das geklappt hat. Wir hatten vorher schon mal kurz gesprochen. Erzähl doch den Zuhörern von Casino oder Recruiting gerne ein bisschen über dich. Was machst du? Was treibt dich an? Mit wem haben wir heute das Vergnügen?
Sehr gerne. Ich mache mal so einen groben Umriss und dann schauen wir einfach mal, auf was wir davon genauer zu sprechen kommen wollen. Ja, mein Name ist Heike Humpert, ich bin 35 Jahre alt. Vom Grund wegen her habe ich mal BWL studiert mit Schwerpunkt Personalmanagement und bin dann eigentlich auch sofort in den HR-Bereich gegangen und habe das auch immer super, super gerne gemacht. Also war dort jetzt 10 Jahre tätig oder über 10 Jahre sogar, habe Azubis betreut, auch mit wirklich ganz viel Herzblut, und war dann in stellvertretender Leitung und schließlich auch in Leitungsfunktion tätig. Und ja, in dieser Leitungsfunktion, in einer Sandwich-Position, wie man so schön sagt, bin ich dann in diesen Burnout gekommen. Ich selbst mag den Burnout-Begriff gar nicht so gerne, aber es macht das Ganze so im Kontext Arbeitswelt immer so ein bisschen greifbarer. Und habe währenddessen und auch davor schon gemerkt, dass wir alle schwer überfordert sind, wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht. Und wir nicht so richtig wissen sollen, wie wir damit umgehen und wie wir darauf reagieren sollen. Sowohl jetzt bei mir im Privaten als auch wirklich im Arbeitskontext. Und dann hat sich für mich eben so ein neuer Weg ein bisschen rauskristallisiert. Also schon während meiner Krankheitsphase haben sich alte Kollegen bei mir gemeldet, die immer so gesagt haben, oh Heike, ich habe da irgendwie einen Mitarbeiter, der ist Burnout-nah, was mache ich denn jetzt mit dem? Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben da echt viel zu tun in unserer Arbeitswelt. Und heute berate ich Unternehmen, was dieses Thema anbelangt, relativ ganzheitlich. Also sowohl in der Prävention als auch, wenn wir irgendwie sagen, wir schlittern auf eine Krise zu oder wir sind in der Krise, als auch dann bei der Reintegration und Wiedereingliederung.
Psychische Gesundheit ist das ganz große Problem. Ich sehe es jemandem nicht an. Wenn sich jemand ein Bein gebrochen hat, das ist recht offensichtlich, wo das Problem liegt. Psychische Erkrankungen sehe ich nicht. Ich habe mehrfach mitbekommen, wenn Menschen wirklich psychisch erkranken. Von daher ist mir die Thematik ein wenig geläufig. Hast du Frühwarnzeichen, was das angeht, dass irgendwo gerade was mit Menschen mit Personalverantwortung angeht, wo kann ich darauf achten, dass bei einem, ja, ich sag mal, bei einem Mitarbeiter sich was anbahnt, dass das in eine schlechte Richtung läuft?
Ja, also grundsätzlich erstmal muss ich sagen, hast du total recht, man sieht es einfach nicht sofort. Man braucht schon ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür, aber es gibt diese Frühwarnzeichen eigentlich fast immer. Also der Burnout kommt nicht von heute auf morgen, sondern der entwickelt sich schleichend und so schleichend entwickeln sich auch irgendwelche Verhaltensweisen. Also eine Sache, die wirklich auffallen kann und auch gerade HR auffallen kann, ist, der Mitarbeitende ist öfter krank. Und zwar so für 1, 2 Tage, und das muss noch gar nicht irgendwie psychisch bedingt sein, sondern der ist einfach unfassbar infektanfällig geworden. Also der nimmt alles mit, was irgendwie geht. Oder auch am Anfang ist das so, ich will mich gerade ganz stark beweisen. Ich mache ganz viel Überstunden. Das ist vielleicht auch nicht typisch, aber ich schaffe vielleicht gar nicht mehr so viel in dieser Zeit, wie ich sonst geschafft habe. Also wirklich so dieser verstärkte Einsatz. Und dann sind es wirklich auch so Sachen wie, zieht sich der Mitarbeitende wieder mehr zurück? Ist er vielleicht zynisch? Kriegt man irgendwie mit? Der verbreitet schlechte Stimmung. Also was ist da los, ne? Und andererseits, auch wenn wir wieder Richtung so Krankheit gehen, Mitarbeitende, die sich sehr oft sehr krank in die Arbeit schleppen und sich nicht auskurieren, das ist schon auch ein Warnzeichen.
Gerade das mit dem Auskurieren, ich meine, wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Wir wissen, dass viele, gerade ältere Arbeitnehmer, vom Krankfall nicht so ganz viel halten. Was ich von unserem Bundeskanzler und seiner Meinung dazu halte, möchte ich jetzt gar nicht äußern. Das habe ich oft genug breitgetreten. Ist tatsächlich so ein Punkt und man kennt das selber. Ja, es geht wieder und nein, es geht nicht, weil 3 Tage später liegt man dann wieder richtig. Bin ich bei dir? Eigentlich gehöre ich krank ins Bett und nicht an den Arbeitsplatz.
Ja, das muss aber überall ankommen noch. Also das ist ein großes Problem, das wissen die Unternehmen oft auch nicht, aber die Studienlage dazu ist eigentlich auch relativ klar. Also, ne, der Präsentismus, das Arbeiten trotz Krankheit kostet die Unternehmen um ein weites mehr als die tatsächlichen Fehltage.
Zumal ich in dem Moment, wo ich mich krank zur Arbeit schleppe, nicht mehr so leistungsfähig bin, wie ich es
Genau.
sein müsste. Das ist.
Genau. Also absolut deswegen,
Ja.
weil ich nicht leiste, weil mir Fehler passieren, weil ich dann noch Kollegen und Kolleginnen anstecke. Also eigentlich müsste ich mich vielleicht einfach mal einen Tag länger auskurieren, dann hätte auch das Unternehmen wieder mehr davon, als ich schleppe mich 3 Tage krank zur Arbeit.
Bin ich absolut bei dir, sehe ich genauso. Die Tipps gerade von dir sind schon gut, wo man darauf achten kann. Was mache ich als Abteilungsleiter, wenn ich tatsächlich merke, bei meinem Mitarbeiter geht es eventuell in die Richtung? Ich meine, es sind Anzeichen, es könnte in die Richtung gehen, muss es aber nicht unbedingt. Das, was du gerade an Symptomen beschreibst, gerade mit zynisch verbreitet schlechte Stimmung, das kann klar ein Burnout sein, das kann aber auch die innere Kündigung sein. So, der Mitarbeiter ist schon auf Jobsuche, möchte irgendwie hier raus. Wie geht man da richtig dran? Wenn ich merke, es ändert sich in eine schlechte Richtung, was mache ich dann?
Das ist tatsächlich ein Thema, was ich sehr viel auch schule mittlerweile. Wie spreche ich das an? Und ich sage immer, das Schlechteste, was du machen kannst, ist einfach nichts zu machen und abzuwarten. Also ich glaube, man muss einfach den Mut aufbringen und einfach mal sagen, also A, bitte nicht zwischen Tür und Angel, sondern suche das in einem vernünftigen Rahmen, das Gespräch und sage auch einfach mal, was du beobachtet hast. Also warum suche ich das Gespräch, ne? Also was habe ich beobachtet als Führungskraft und was ist da los bei dir? Und da geht es jetzt nicht darum, als Führungskraft herauszufinden, ist es gerade die Scheidung, die dir zusetzt, oder ist da gerade privat irgendwas los, oder ist es die Arbeit, sondern einfach, was ist da los? Geht es dir gut? Geht es dir vielleicht nicht so gut? Und dann ist auch so ein bisschen, wir wollen dann ganz, ganz schnell die Lösung dafür finden, ne? Also wir wollen das dann ganz schnell lösen. Und die schnelle Lösung gibt es da nicht. Also die erste Sache ist, ich habe das als Führungskraft vielleicht bemerkt und ich spreche das jetzt bei den Mitarbeitenden an. Und der merkt vielleicht auch schon so, dass was nicht stimmt, aber der ist vielleicht auch total überrumpelt und hat es selbst für sich noch gar nicht angenommen, dass da irgendwas im Argen liegt oder so. Das heißt, ich muss dem auch erstmal Zeit geben, ne? Ich sage dann erstmal, wenn irgendwas ist, dann komm auf mich zu. Wenn du doch darüber sprechen willst, dann komm auf mich zu. Und der zweite Schritt für mich ist dann erst, wir finden Lösungen. Also dann heißt es, ich monitore weiterhin und ich passe gut auf diesen Mitarbeiter auf als Führungskraft. Wie entwickelt sich das weiter? Und ich lade den immer wieder zu Gesprächen ein. Gar nicht, weil ich da jetzt ganz viel lösen muss, sondern einfach, um den im Bild zu haben. Also nicht einfach, ich habe einmal mit dem gesprochen und das Thema ist für mich dann erledigt. Und im zweiten Schritt kann ich Lösungen anbieten. Und das sollte aber dann auch schon durchdacht sein. Ne? Da geht es dann darum, was kann ich aktuell für dich tun, in dem was ich zur Verfügung habe, kann ich irgendwo den Druck rausnehmen? Können wir zusammen deine Aufgaben priorisieren? Was liegt da einfach eigentlich gerade? Wo ist wirklich der Stress dahinter? Also ich bin dann schon als Führungskraft, auch das ist meine Aufgabe dann als Führungskraft, auch zu sagen, okay, wenn das gerade zu viel ist, dann muss ich gerade priorisieren und eventuell auch dann sagen, dann muss was liegen bleiben.
Definitiv, und ich schlage jetzt mal kurz eine Brücke. Ich möchte jetzt mal kurz in eine andere Richtung gehen, denn ich bin davon überzeugt, dass wir im Berufsleben zu wenig reden. Beziehungsweise, nee, das ist falsch ausgedrückt. Die Mitarbeiter reden über den Chef, der Chef redet über die Mitarbeiter, der Abteilungsleiter redet über die faulen Mitarbeiter, die nicht das fertig kriegen, was sie fertig kriegen müssen. Irgendwie redet jeder übereinander, aber nicht miteinander. Ich bin jemand, der präferiert 3 Mitarbeitergespräche pro Jahr. Ich müsste ein Gespräch führen, einmal, ich nenne es wirklich ein Auskotzgespräch vom Mitarbeiter zur Firmenleitung, dass ich wirklich mal ohne sofort Angst vor Konsequenzen haben zu müssen, äußern kann, was mir nicht passt, auf einer wertschätzenden Basis, logischerweise, aber ich muss mal meine Meinung äußern können. Das Ganze logischerweise auch andersrum. Das heißt, mein Arbeitgeber muss mir mitteilen können, das und das gefällt uns nicht, das müsste anders werden. Und dieses Visionsgespräch, wo soll es eigentlich hingehen? Wo siehst du dich in ein paar Jahren? Was möchtest du an Geld verdienen, etc.? Dann wäre es doch eigentlich damit geholfen, wenn man diese Gespräche schon mal führen würde, dass man regelmäßig mit Mitarbeitern spricht, um frühzeitig auch rauszukriegen, der ist überlastet. Das heißt, wir sind jetzt hier kurz vor 12 und das wird früher oder später ein Problem werden.
Ja, natürlich. Also es wäre auch schon gut, wenn wir einfach regelmäßig, ich sag's mal, die Pflichtgespräche führen würden. Aber auch das tun wir ja oft nicht oder nur sehr unzureichend. Ja, wenn ich da auch so dran denke, wie das bei mir in der Vergangenheit gelaufen ist, es sind da wenig Gespräche geführt worden oder auch sehr, sehr oft verschoben worden. Und ja, dann kriege ich das schon mal raus. Und andererseits darf diese Sicherheit auch aber wachsen, dass ich weiß, ich darf hier auch alles sagen und ich habe keine Konsequenzen zu befürchten. Also ich glaube, das ist auch oft ein Thema, das erstmal herzustellen. Und was ich auch wichtig fände, ist, dass diese Offenheit auch im Team vorhanden ist, ne? Also ich habe das oft beobachtet. Wir treffen uns, sage ich mal, einmal die Woche zu irgendwelchen Team-Meetings und jeder haut seine fachlichen Themen auf den Tisch und dann gibt es da Zurückmeldung und man bespricht das im Team. Und ich bin irgendwann dazu übergegangen, auch bei meinem Team damals zu sagen, okay, wir starten hier nicht mit fachlich, sondern bevor jemand sein fachliches Thema bringt, sagt er erstmal ganz ehrlich, wie geht's mir, wie ist der Workload und was beschäftigt mich gerade an der Sache, die ich mache, weil das für mich erstmal viel wichtiger war, dass das Team im Boot ist, bei jedem Stimmungszustand quasi, bevor wir darüber sprechen, was eigentlich gerade fachlich anliegt.
Bin ich bei dir und was die Gespräche angeht, es gibt für mich eine Ausnahme, um von diesen ganzen Gesprächen abzuweichen. Das sage ich explizit als Ausnahme, weil ich in dieser Situation tatsächlich bin. Und das ist, wenn die Vertrauensbasis zwischen Führungskraft und Angestellten so groß ist, dass beide Seiten wissen, sobald irgendwas aus dem Ruder läuft, wird die andere Seite sich melden. Beziehungsweise ich jederzeit auf die andere Seite zugehen kann und sagen kann, pass mal auf hier, das und das liegt gerade an. Und was die Kollegen angeht, genau das Gleiche. Wenn ich weiß, dass ich jederzeit meine Kollegen um Hilfe bitten kann, so nach dem Motto, ich habe hier gerade zu viel, ich bräuchte meine helfende Hand, beziehungsweise auch andersrum, dann funktioniert's. Und dann sage ich auch, kann man diese Gespräche weglassen, wobei ich davon ausgehe, diese Vertrauensbasis in dem Maß ist eine sehr, sehr große Seltenheit in diesem Land.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe das unter Kollegen vielleicht einmal so erlebt bisher, wo ich auch sagen würde, da ist so jeder für jeden auch mit in die Bresche gesprungen, ne? Und das war völlig okay, dass auch jeder für den anderen einspringt und dass da totales Verständnis für da ist. Sonst ist das auch aus meiner Sicht häufig auch ein aneinander vorbeigelebe der Kollegen. Also niemand weiß so richtig, was beim anderen gerade los ist und wie es einem aneinander geht. Und haben wahrscheinlich tatsächlich auch einige Unternehmen nicht geschafft, dieses Remote-Konzept. Also ich glaube, das hat vielen Teams, also ich bin Anhänger des Remote-Konzepts, aber ich glaube, es hat vielen Teams nicht gut getan.
Bin ich bei dir? Ich habe selber eine Freiberuflerstelle, die full remote ist, weil es anders nicht funktionieren würde. Das geht sehr gut. Die Basis muss einfach passen und auch da merkst du dann, wie alt sind die Mitarbeiter, die das leben. Also ich bin in der Agentur, für die ich arbeite, mit wirklich der Älteste. Meine Chefs sind mal knapp 10 Jahre jünger wie ich. Das geht, wenn die Basis stimmt. Sobald jedoch in Remote jemand drin ist, der das jahrelang anders hatte, der das nicht so lebt, wie er es leben müsste, was jetzt kein Vorwurf sein soll, einfach nur, er favorisiert es anders. Und ich höre es auch bei Bewerbern immer wieder, ich möchte überhaupt kein Homeoffice, ich möchte ins Büro, wird das Ganze schwierig. Die müssen alle mitziehen. Wobei dieses Mitziehen logischerweise sich wieder wie einen roten Faden durch alles durchzieht. Wenn ich irgendjemanden im Team habe, so nach dem Motto, ich bin gegen alles, einfach nur um dagegen zu sein, dann wird das langfristig nicht funktionieren.
Total, ja, total. Und was ich jetzt noch sagen wollte zu diesem ganzen Remote, zu der ganzen Remote-Geschichte, ist halt, viele Unternehmen haben dafür auch die Infrastruktur nicht geschaffen, dass das auch funktioniert. Einer ist im Homeoffice, einer ist im Büro. Wie arbeiten wir denn da zusammen? Also das funktioniert, wenn das gut gemacht ist, wunderbar. Ich hatte meinen ersten Werkstudentenjob damals, also das ist schon, weiß ich nicht, 14, 15 Jahre her, wo ich davon ausgehe, dass das damals nicht viel gelebt wurde. Das war, ich habe zu 90% von zu Hause gearbeitet, remote, und wir hatten so einen damals noch Skype-Kanal, und darüber haben wir uns ausgetauscht, und einmal die Woche bin ich zu denen ins Büro gefahren, und das war super. Also es war aus meiner Sicht immer noch der beste Job, den ich je hatte. Und es hat ganz, ganz toll funktioniert vom Austausch her. Also da war nie das Gefühl, dass das im Team nicht klappt oder so. Das hat grandios geklappt.
Es ist ja, Remote ist während Corona richtig aufgeploppt, hat viele Firmen am Leben gehalten, weil es ohne gar nicht mehr gegangen wäre. Und da mussten die Strukturen auf einmal geschaffen werden. Und jetzt ist Corona vorbei, Gott sei Dank, und wir rudern wieder zurück. Wir sehen die Office-Pflicht wieder, wobei ich auch ein Riesenanhänger, meinen Hauptjob könnte ich Remote nicht ausüben, es geht nicht. Ich bin ein Riesenanhänger von Remote überall da, wo es geht, und die Firmen rudern wieder zurück, weil Misstrauen da ist. Und das ist in meinen Augen auch der ganz große Schritt in die falsche Richtung, dass wenn ich meinen Angestellten als erstes Misstrauen entgegenbringe, ist ein Schlag ins Gesicht.
Voll, finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Also finde ich tatsächlich wirklich schlimm, was da gerade passiert. Auch, dass so viele große Konzerne zurückrudern, so komplett. Und aus meiner Sicht einfach, also viele Mitarbeitenden haben ja auch ihr Lebenskonzept jetzt anders ausgerichtet, ne? Also die haben damals vielleicht gesagt, okay, dann ziehen wir jetzt weiter weg, weil ich muss nur noch 2 Tage die Woche ins Office, oder ich gehe nur noch 2 Tage die Woche ins Office, oder die Kinderbetreuung danach ausgelegt, was auch immer. Und das wird für die natürlich schwierig. Und ich frage mich tatsächlich, was passiert denn so kollektiv mit diesem Zurückkommen ins Office? Also viele und Mitarbeiter müssen ja unfassbar angekotzt sein davon. Also wenn ich mir jetzt auch vorstelle, ich hätte einfach wieder 100% ins Office gehen müssen. Ich habe ja nur noch unmotivierte Leute da rumsitzen. Also die sich denken, ja, also weiß ich jetzt nicht, was ich hier im Büro vielleicht.
Ja, und dann auch diese Strukturen, die dir begegnen. Da hast du ein Unternehmen, das hat lange Homeoffice gearbeitet und jetzt rudert man zurück. Dann ist aber viel umstrukturiert worden und auf einmal sitzt der Abteilungsleiter in einem anderen Bürotrakt, sodass ich zwei Möglichkeiten habe. Ich laufe zu dem hin und bin da 500 Meter unterwegs oder ich rufe ihn an oder das Messenger, wie auch immer, wo ich mich dann frage, okay. Was soll ich dann dort im Büro? Es macht keinen Sinn, dann könnt ihr auch direkt zu Hause bleiben.
Ja. Oder wir hängen alle im Büro noch am besten gleichzeitig im selben Teams-Call.
Oder so, das ist auch hervorragend. Und wenn dann jetzt der Herbst irgendwann wieder kommt, in der Grippewelle, stecken wir uns alle wieder gegenseitig an, womit wir dann wieder das Thema, wir feiern zu viel krank haben.
Ja. Und ab jetzt dann bitte ab dem ersten Tag zum Arzt gehen. Aber
Also,
darüber wollen wir heute, glaube ich, nicht reden, aber das ist schon
nein.
auch sehr, sehr wild, was aktuell passiert, ja.
Bundeskanzler Friedrich Merz habe ich jetzt oft genug breitgetreten. Ich kriege keine Antwort von ihm, weil ich ihn wahrscheinlich nicht interessiere. Nein, also bin ich bei dir. Homeoffice Remote ist eine super Sache, zumal, und das ist ein Gedankengang, der fehlt mir viel zu häufig dabei. In dem Moment, wo ich sage, ich ermögliche 100% Remote, da wo es möglich ist. Wir sprechen über einen Fachkräftemangel. Wir sprechen darüber, dass ich keine Mitarbeiter mehr finde. So, wenn ich jetzt ein Unternehmen in Norddeutschland oben an der See habe, die suchen jemanden, der das Ganze 100% Full Remote ausüben kann, dann ist es mir auf einmal egal, wo der sitzt. Dann kann ja jemand in München einstellen. Das heißt, noch ein Vorteil, ich könnte dem Fachkräftemangel entgegenwirken, wenn ich von meinen verkrusteten Strukturen abweiche.
Ja, und machen wir das?
Nein, weil wir es die letzten
Selten.
Dekaden auch nicht gemacht haben. Und genauso setzen wir immer noch Anwesenheit mit Produktivität gleich. Das ist so das nächste Thema. Ich bin davon überzeugt, in den nächsten Jahren wird Jobsharing noch so ein Riesenthema. Es werden Teilzeitmodelle kommen, weil dieses Thema, ich möchte im Beruf wieder Berufung finden. Ich lasse mich 20 Stunden Teilzeit anstellen, bin sozialversicherungspflichtig beschäftigt und mache 20 Stunden Freiberufler das, wo ich mich wirklich ausleben kann. Das wird mehr werden. Da bin ich überzeugt von. Das begegnet uns öfter.
Das wird absolut mehr werden. Und ich bin aber gespannt, wie sich das entwickelt, weil es ist gerade schon sehr, sehr spannend, dass da ja immer mehr Freiheit gerade auch von staatlicher Seite genommen wird. Ich möchte eigentlich kein Teilzeit mehr, das Teilzeitrecht nur noch in Ausnahmefällen oder halt, wenn es der Arbeitgeber genehmigt. Und ja, also ich finde es sehr, sehr spannend. Und wir sind ja, also auch da sind wir ja beim Fachkräftemangel, ne? Am Ende des Tages. Was möchte ich als Arbeitgeber wirklich noch möglich machen oder nicht? Ja, auch beim Fachkräftemangel werden wir jetzt auch genauso bei Prävention für mentale Gesundheit und so weiter und so fort. Also was mache ich als Arbeitgeber wirklich? Und andererseits finde ich es dann aber auch so, ich sage jetzt mal fast schon ein bisschen unfair und wir schaffen dann da auch so ein bisschen auch eine stärkere Zweiklassengesellschaft wieder beim Arbeitgeber, weil in Bereichen, wo ich diesen Fachkräftemangel habe, werde ich als Arbeitgeber deutlich gewillter sein, dort irgendwelche Lösungen zu finden. Und in Bereichen, wo ich diesen Fachkräftemangel nicht habe, werde ich diese Lösungen auch nicht finden wollen als Arbeitgeber. Dann habe ich halt, sage ich mal, die Leute in der Produktion, die werden nicht mehr Teilzeit arbeiten, aber ich habe dann in der IT Mitarbeitende, für die mache ich jedes Konzept möglich, weil irgendwie muss ich ja meine Leute bekommen.
Das ist ganz klar eine Sache, Angebot und Nachfrage. Ich meine, wir haben jetzt Anfang August, zigtausend Jugendliche haben heute ihre Ausbildung gestartet. Ich sitze hier im Sauerland im Kreis Olpe und die Statistik sagt, und ich hoffe, dass ich jetzt keine falschen Zahlen wiedergebe, auf 100 offene Ausbildungsplätze kommen entweder 44 oder 66 Bewerber. Im Ruhrgebiet zum Beispiel sieht das anders aus. Da kommen rein rechnerisch auf 100 Ausbildungsplätze 144 Bewerber. Das heißt, es kommt schon darauf an, wo befinde ich mich gerade. Was irgendwie noch keiner auf dem Schirm hat, sind die paar Millionen Babyboomer, die gerade in Rente gehen in den nächsten Jahren, die dann auch irgendwie nicht ersetzt werden, weil nicht genug nachkommt. Selbst in den Branchen, wo wir momentan noch keinen oder einen sehr geringen Fachkräftemangel haben, wird das in Zukunft schlimmer. Das wird nicht mehr besser, selbst wenn es momentan, ja, wir haben Entlassungen und Insolvenzen in den einen Branchen, in den anderen nicht. Das wird in Zukunft für die Arbeitgeber, für die Arbeitnehmer deutlich besser, als es jetzt schon ist.
Das stimmt, ja. Das
Und
stimmt. Ja, das wird auch, also das wird super
ja.
spannend werden. Und das ist aber auch so der Punkt, wo ich auch einfach immer zu den Unternehmen sage, also wirklich auch in Bezug auf dieses Thema Fachkräftemangel, also das wird noch größer werden, als es jetzt schon ist, dieses Thema. Und umso stärker muss ich mich als Unternehmen von allem anderen abheben, weil ich werde als Arbeitnehmer ganz oft die Wahl haben, wo ich arbeiten möchte.
In einem Nachbarkreis hier ist relativ viel Kunststoffindustrie und die haben wohl in dem gesamten Kreis jetzt vier Einrichter für Kunststoffauto-Spritzgusswerkzeuge gehabt, die Ausbildung gemacht haben. Da ist es wohl mittlerweile so, dass ich als Angestellter mir überlegen kann, wo will ich arbeiten, was will ich an Geld verdienen und wenn man mir das nicht bezahlt, gehe ich woanders hin. Interessant finde ich dann wieder, ich habe vor ein paar Tagen mit Gunnar Barkhorn einen Podcast aufgenommen, dem Humanunternehmer oben aus der Wesermarsch, der ja sehr, sehr vieles richtig macht, was Mitarbeiterbegeisterung angeht, denn Humanunternehmer ist bei dem ja tatsächlich, wir leben das. Ich finde das so interessant, es geht. Alles, worüber wir sprechen, was Mitarbeiterbegeisterung angeht, was mentale Gesundheit angeht, was Gesundheitsförderung im Allgemeinen angeht, das ist alles bekannt, das ist alles verfügbar, das Wissen ist da. Warum wird nicht darauf zugegriffen? Warum wird es von so vielen ignoriert?
Hast du eine Antwort drauf?
Ja, der Schmerz ist noch nicht groß genug.
Ja, also das erstens. Und aus meiner Sicht, was halt als Thema immer vorgeschoben wird, ist, ja, haben wir kein Budget für. Und da merkst du, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Weil wir haben da kein Budget für. Also verstehe ich, dass du dir als Unternehmer schon überlegen musst, wo gebe ich mein Geld rein. Aber am Ende des Tages sind die Kosten, die dieses, da habe ich kein Budget für, verursacht, oft um ein Vielfaches höher, als wenn ich hätte ich einfach das Geld mal in die Hand genommen.
Weil es am Anfang halt noch deutlich günstiger wäre, da mal zu reagieren. Nur irgendwie, ja, es ist diese Probleme, die beschrieben werden, die wir angeblich im Arbeitsmarkt haben. Wichtig ist, ich spreche nicht von einzelnen Unternehmen oder einzelnen Branchen, ich spreche branchenübergreifend durch die
Ja.
Republik. Die Probleme sind da und da wird sich darüber beschwert und die Lösungen sind bekannt, aber das haben wir halt schon immer so gemacht. Es ist richtig, dass mit dem kein Budget, ich kann es verstehen, es ist seit 2020 anspruchsvoll, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Nur trotzdem, das ist wie ein Haus, wo ich 40 Jahre nichts dran mache, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich die Riesenarmada an Handwerkern auf einmal brauche, weil alles kaputt ist.
Ja, total. Total. Aber andererseits, wenn ich jetzt zurück zum Thema mentale Gesundheit komme, und das ist wirklich, finde ich, immer spannend, wenn du dir mal anguckst, was ein Burnout-Fall einem Unternehmen kostet. Das ist viel, viel Geld. Also wir sind da schnell, also auch sehr eigentlich noch mit allen Folgekosten und so schnell bei 100.000 Euro bei einem durchschnittlichen Gehalt. Und das Problem daran ist, du siehst diese Kosten in der Bilanz nicht. So, da steht ja nicht, psychische Ausfälle kosten mich, sondern ja, da habe ich so ein bisschen Lohnfortzahlung, aber die hört ja dann auch recht schnell wieder auf. Da spare ich mir ja vielleicht sogar noch Geld so, ne? Bisschen kurzfristig gedacht. Und alles andere sind ja so Kosten, die einfach irgendwo anders auftauchen, aber nicht, dass ich sehe, das ist für mich gerade krankheitsbedingt oder sowas. Also deswegen wird es ja immer, wenn ich dann noch sage, irgendwie, ja, es sind ja nur 6 Wochen Lohnfortzahlung, danach kann ich das Geld ja quasi, habe ich das Geld ja gespart. So, das kann ich dann in was, weiß ich nicht, anderes investieren, kann ich die Überstunden der anderen Mitarbeitenden von bezahlen oder so. Und das ist halt super kurzfristig gedacht.
Natürlich, eine unbesetzte Stelle kostet ein Unternehmen roundabout 80 bis 100.000 Euro pro Jahr. Die sind weg. So, und ein Mitarbeiter, der psychisch ausfällt, der Monate weg ist, wenn er überhaupt mal wiederkommt,
Genau.
da sind das ganz schnell sechsstellige hohe Summen. Diese Rechnung im Übrigen lässt sich auch aufmachen, by the way, eine kleine Anmerkung, wenn du einen Schleudertrauma vom Kopfschütteln haben möchtest, unterhalte ich mit Frauen, die im Handwerk arbeiten wollen. Die Top-One-Ausrede, warum kleine Unternehmen keine Frauen einstellen, ist, sie können die Sozialräume nicht schaffen, wo ich dann sage, die Sozialräume kosten euch einmalig 10.000 Euro. Die unbesetzte Stelle, weil ihr habt ja angeblich einen Fachkräftemangel, kostet euch 100.000 pro Jahr und jetzt rechnen wir bitte vor, dass sich das nicht lohnt.
Ja.
Wobei auch da, ich kenne viele Firmen, die Frauen im Handwerk beschäftigen, die einen guten Job machen, die das gerne machen. Also ich nicht alle in eine Schublade. Nur diese Rechnung gibt es in mehreren Beispielen und sie wird nicht zu Ende gerechnet. Das ist halt dieses Jahr, was gebe ich rein, was kommt unten raus? Es
Ja.
rechnet überhaupt keiner richtig. Zumal, und das ist ein Punkt, der mir noch überhaupt nicht begegnet ist, in dem Moment, wo ich Arbeitsplätze schaffe und Mitarbeiter einstelle, habe ich eine soziale Verantwortung. In dem Moment, wo ich Mitarbeiter und Menschen beschäftige, habe ich dafür zu sorgen, einen Arbeitsplatz zu gestalten, der sicher ist. So, beste Beispiel bei mir, wenn ich morgen früh an meinem Arbeitsplatz stehe, metallverarbeitendes Unternehmen, ich muss eine Schutzbrille tragen, ich brauche Gehörschutz, ich brauche Arbeitsschuhe, was mein Arbeitgeber mir zur Verfügung stellt. Aber auf diese psychische Gesundheit achtet irgendwie kaum jemand.
Ich würde mal als Stichpunkt gerne das Wort psychische Gefährdungsbeurteilung einwerfen. weil das auch sehr, sehr spannend ist. Also ist ja seit 2013, glaube ich, sogar verpflichtend eigentlich zu machen. Es haben bisher 20% der Unternehmen überhaupt nur umgesetzt. Vielleicht sind es mittlerweile ein bisschen mehr, weil seit diesem Jahr etwas stärker kontrolliert wird. Und die, die es umgesetzt haben, haben das auch oft ganz einfach gemacht. Die haben dann einmal den Büroarbeitsplatz definiert, zum Beispiel. So. Und dann habe ich natürlich was in der Schublade, aber das Konzept, wofür das ja eigentlich gedacht ist, habe ich als Unternehmen wieder nicht genutzt, weil ich dem Thema, und sorry, wenn ich das so sage, keine Beachtung schenken möchte. Oder nicht verstehe, dass das ein Risikoinstrument ja auch für mich total ist, ne?
Und es ist doch vollkommen klar, dass ein Büroarbeitsplatz eine andere psychische Belastung hat als ein Arbeitsplatz in der Produktion, der unter Umständen noch im Dreischichtbetrieb läuft,
Ja.
wo ich im Akkord arbeite und eine ganz andere Belastung habe, eventuell eine körperliche Anstrengung noch mit da drin habe. Ja, wir beschreiben den Büroarbeitsplatz. Was ich davon halte, darf ich jetzt gar nicht sagen, denn ich möchte das Ganze hier noch online stellen.
Ja, aber das ist halt die Realität und das ist halt, wo ich sage, egal ob wir jetzt also wenn wir jetzt nur von den Dingen sprechen, die eigentlich gesetzlich vorgeschrieben sind, wo ich jetzt auch ein betriebliches Eingliederungsmanagement dazu zählen würde, was auch sehr oft immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und ich denke, aber das sind eigentlich, also ihr müsst es sowieso machen, liebe Unternehmen, und das sind eigentlich so gute Instrumente, um einfach mal Dinge gut zu machen und Dinge anzufangen. Dass nicht mal das gemacht wird so richtig. Und wenn wir beim Thema psychische Gesundheit bleiben, dann ist es schon so, dass Unternehmen, also die denken schon darüber nach. Das ist es gar nicht. Die merken schon, es ist ein Thema. So. Und dann wird HR oft beauftragt, ach Mensch, da müssen wir jetzt auch irgendwas machen. Ja? Also wir müssen da ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Irgendwas, was wir uns, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, schön auf die Karriereseite schreiben können, was wir anbieten. Und dann machen wir so Sachen wie Resilienzseminare für die Mitarbeiter. Es werden Employee Assistance Programme eingeführt. Es wird ein E-Learning aufgesetzt. Und ich sage immer, nichts davon ist schlecht. Also ich finde es schön, wenn wir überhaupt irgendwas machen. Aber wir bleiben halt in den Möglichkeiten oder in der Wirkung von diesen Sachen so weit zurück, weil wir es auch nicht ganzheitlich zu Ende denken. Also toll ist es, ein Resilienzseminar zu machen, aber wenn sich an dieser ganzen Struktur nichts ändert und am System nichts ändert, dann mache ich dieses Resilienzseminar für die Mitarbeitenden nicht, um dann zu sagen, und jetzt hältst du den Druck besser aus.
Bin ich bei dir? Was mir gerade so an Gedankengang noch kommt, ist natürlich, dass wir in diesem Land gerne verwalten, gerne Vorschriften ins Leben rufen. Und wenn ich mir anschaue, was mittlerweile an Vorschriften kommt, an Auflagen, die du erfüllen musst, ist so meine Idee, es ist mittlerweile einfach viel zu viel, weil da viel zu viel Schwachsinn bei ist. Und für das, wo wirklich dann mal ein Handlungsbedarf wäre, das fällt dann hinten runter. Womit wir dann auch wieder beim Thema psychische Erkrankung sind. Ja, wir müssten eigentlich was machen, aber wir sehen es dem Mitarbeiter ja nicht an, wenn er darunter leidet. Die Kosten tauchen nicht so wirklich in der Bilanz auf und es hat keiner auf dem Schirm, dass das tatsächlich mal relevant wäre.
Ist der Schmerz noch nicht groß genug, ne? Sind wir wieder beim Thema. Oder oft ist es ja tatsächlich auch, weiß ich als Arbeitgeber wirklich, wie viele Leute mental gerade ausfallen? Nee, nicht zwingend.
Und damit wären wir an dem Punkt wieder. Gute Führung, mein absolutes Steckenpferd. Ein Unternehmen steht und fällt mit der Führung. Ich müsste meine Führungskräfte daraufhin schulen und daraufhin ausbilden, dass sie überhaupt die Frühwarnzeichen erkennen. Dass ich, wenn ich über ein mittelständisches Unternehmen mit 200 Mitarbeitern spreche, kann der oberste Geschäftsführer es nicht leisten. Er muss seinen Abteilungsleiter dahin bringen, dass die darauf achten können. Das wäre dann wieder Führungskräfteschulung. Womit, liebe Unternehmen, wenn ihr wirklich einen Benefit liefern wollt, der nicht nur Obstkorb und kostenloses Mineralwasser ist, Führungskräfteseminare wären wirklich mal was, was ich gerne in der Stellenausschreibung lesen würde.
Ja, also ich sage immer so, es muss so an drei Stellschrauben müssen mit im Boot sein, ne? Also das muss schon ganz oben bei der Geschäftsführung losgehen und in der Unternehmenskultur irgendwie mitgetragen werden, weil sonst kann ich noch so gut motivierte Führungskräfte haben, die
Hm.
super geschult sind, dann läuft das auch nicht so. Und dann brauche ich aber einfach Führungskräfte, die das Thema kennen, die selbst gesund sind, ja, und auch Vorbild sind und das auch vorleben. Das ist auch eine meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Und dann kann ich auch auf Mitarbeiterebene was machen. Aber ich muss viel, viel weiter oben erstmal ansetzen, dass es Wirkung zeigt. Und wir sind da oft bei Führungskräften mittlerweile so, dass dann gesagt wird, ja, aber was sollen Führungskräfte denn doch noch alles machen? Und psychische Gesundheit ist Privatsache und es kann doch nicht alles auf die Führungskräfte abgewälzt werden. Und ja, gut, ich sag dann, aber das ist Führungsaufgabe, ne? Also Führungsaufgabe ist vor allem mich um meine Mitarbeiter zu kümmern, dass die ihre Leistung voll ausschöpfen können in dem Unternehmen. Und leider haben wir halt bei Führung immer das Thema, dass es meiner Meinung nach viel zu oft noch falsch besetzt wird und auch viel zu oft also dieses Thema Führung, das kommt halt noch so als Bonus obendrauf. Also du machst einen tollen fachlichen Job, willst du nicht noch Führungskraft werden und dann hast du deine ganzen Themen weiterhin und hast halt noch irgendwie ein Team und dann machst du das halt nebenbei oder bereitest dann mal deinen Team-Workshop am Wochenende vor oder so.
Hast du zufällig einen meiner Vorträge gesehen?
Nee, zufällig nicht.
Ja, Standardaussage von mir ist, gute Führungskräfte schaffen keine Systeme, in denen Mitarbeiter zu funktionieren haben, sondern kreieren ein Umfeld, in dem Menschen funktionieren wollen. Das Entscheidende ist, dass die Mitarbeiter als Menschen nicht als Ressourcen betrachten. Und was ich immer wieder anprangere, ist die drei Gründe, warum Menschen Führungskraft werden. Das ist die Fachexpertise, die Betriebszugehörigkeit oder die Einsatzbereitschaft, wobei natürlich der fachlich beste Mitarbeiter nicht automatisch auch eine gute Führungskraft ist. Was mir ganz häufig fehlt dabei, ist die Menschlichkeit. Denn wir packen da jemanden aufgrund seiner Fachexpertise in eine Führungsposition, achten nicht darauf, ob der als Führungskraft geeignet ist und dann geht es komplett schief. Denn mit der Führung steht und fällt das Ganze. Und das ist ein Punkt, ich weiß nicht, wie oft ich hier mittlerweile gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zustimmung ich dafür bekommen habe, aber genau das ist immer noch das Problem. Es landen Menschen in Führungspositionen, die da nicht hingehören. Beziehungsweise, es wird niemand zur Führungskraft geboren. Es kann jeder eine werden, der bereit ist, die notwendigen Dinge zu erlernen, was gleichzeitig der Grund ist, dass so viele scheitern, denn hier liegt es nicht mehr am Können, sondern am Wollen. Eine gute Führungskraft zu sein, heißt, mich jeden Tag neu zu entscheiden, gegen Ego und für Weiterentwicklung. Und das passiert nicht. Und dann habe ich Teams, die auseinanderbrechen, weil die Führung es schon nicht auf die Reihe bekommt.
Ja, also es fällt und steht so vieles mit der Führungskraft. Und ich glaube, wir unterschätzen oft noch diese Rolle auch. Also so kollektiv auch. Also auch ich als Führungskraft unterschätze diese Rolle manchmal, die ich habe und welche Wirkung ich auch auf meine Mitarbeitenden habe und wie wichtig ich für die bin. Also ich glaube, wir sehen das wirklich oft noch so als Nebenbeirolle. Und das ist brandgefährlich.
Das kann nicht funktionieren. Und ich meine, klar, muss eine Führungskraft fachlich gut sein. Eine Führungskraft muss fachlich wissen, wie der Bereich, den sie führt, funktioniert. Es geht aber nicht mehr darum, dass sie das alles selber macht. Sie soll die Mitarbeiter anleiten, das zu tun. Deshalb ist sie Führungskraft geworden, was auch voraussetzt, dass sie Führungskraft sein will. Nur, wir sehen ja die Beförderung zum Abteilungsleiter immer noch als einzige Karrieremöglichkeit an. Und dann lassen sich Menschen befördern, weil sie Karriere machen wollen. Allerdings in anderen Rollen eventuell deutlich besser aufgehoben werden.
Total. Also total. Und wir haben oft nur den Karriereweg Führungskraft. Also wenn du halt nicht mehr anders weiterkommst, dann wirst du halt Führungskraft. Und das ist, ja, also ich habe Menschen in Führungsrollen gesehen, wo ich mir denke, das kann nicht funktionieren. Also das funktioniert einfach nicht. Also die müssten sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe geben und sehr, sehr viel Schulung machen, dass das irgendwann noch mal
Richtig.
was wird so. Und das ist wirklich nur, ich will diese Rolle in mein LinkedIn-Profil schreiben können und das mehr an Gehalt vielleicht noch mitnehmen. So, dann habe ich diese Rolle eben ausgefüllt, aber die leben diese Rolle leider nicht. Und das ist schade, weil es gibt andererseits, und das muss ich auch sagen, das habe ich auch erlebt, es gibt ganz, ganz, ganz tolle Führungskräfte, die einen super Job machen und die auch wirklich menschlich ganz, ganz viel dafür mitbringen. Und trotzdem haben wir darüber oft noch die Geschäftsführung oder die Unternehmenskultur, sage ich jetzt mal, die den Weg dafür gar nicht ebnet oder frei macht.
Was die richtig guten und exzellenten Führungskräfte angeht, die habe ich, sobald ich morgen früh an meinem Arbeitsplatz stehe. Das ist
Ja, das ist
Tatsache.
cool.
Also
Ja.
die Führungskräfte, die ich im Ideal beschreibe, und auch da, wer mich kennt, weiß, ich wiederhole mich, und ja, die beiden wissen, wie ich über sie spreche. Ich habe die, sobald ich morgen früh an meinem Arbeitsplatz stehe, und ich habe die auch, sobald ich für die Agentur telefoniere, für die ich arbeite. Ich kenne gute Führungskräfte aus eigener Erfahrung. Was mir in den letzten, ich sag mal, paar Jahren bewusst geworden ist, was wir gerade im gewerblich-technischen Bereich bräuchten, wäre eine fachliche Beförderung. Ich sehe Facharbeiter, einige Jahre Berufserfahrung, die sind richtig gut in dem, was sie tun. Die wollen keine Menschen führen. Die gehen in ihrem Job auf, und die müsste ich irgendwie dahin kriegen, dass sie sich da weiterentwickeln können, dass sie in die Entwicklung kommen, dass sie das Ganze voranbringen können, dass sie, was das angeht, auch anderen Mitarbeitern zur Verfügung stehen als Ansprechpartner, denen aber nicht disziplinarisch vorgesetzt sind, sondern wirklich nur als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und das wäre so ein Weg, den ich anstreben würde. Jetzt nicht für mich, aber das wäre eine Möglichkeit, wo man wirklich sagt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, um dann auch wieder diese Burnout-Rate runterzukriegen, weil ich Menschen nicht mehr in Rollen reinpresse, wo sie überhaupt nicht reinpassen.
Voll. Wir brauchen mehr Expertenkarrierepfade so. Und wenn ich jetzt auch von mir ganz persönlich spreche, ich war viel im Lohn- und Gehaltsbereich auch unterwegs. Und ich habe mich dann in irgendeiner Phase sehr, sehr stark auch systemisch in die Themen reingefuchst. Und für mich war halt irgendwann die Frage, was mache ich denn jetzt? Also ich war wirklich gut fachlich. Will ich führen oder mache ich so eine Expertenkarriere, sage ich jetzt mal, Richtung jetzt auch SAP-Berater oder halt noch technischer zu gehen? Und diese Expertenkarriere war aber null gefördert. Also so, das gab es halt einfach nicht. So, man zahlt mir doch da jetzt keine Ausbildung für irgendwas, man öffnet diesen Pfad nicht. Also man hat halt dieses Expertending nicht weiter gefördert. Und dann war für mich halt irgendwann klar, gut, dann gehe ich in Führung. Und ich glaube tatsächlich, dass ich keine schlechte Führungskraft war von dem, was ich menschlich mitbringe. Also das kann ich deutlich sagen. Und trotzdem war diese Rolle nicht die richtige für mich, weil ich in dieser Sandwich-Position einfach kaputt gegangen bin, weil es oben an mir gezogen hat und unten an mir gezogen hat, so, und ich auch nach unten einfach Dinge vertreten musste, die hinter denen ich vielleicht nicht voll gestanden bin. Und dann muss ich sagen, war für mich persönlich auch eine Führungsrolle nicht die richtige Entscheidung. Ja, auch wenn ich das vielleicht menschlich mitgebracht hätte. Aber ich hatte auch einfach nicht die Chance, eine Expertenrolle einzunehmen, so richtig.
Und damit nochmal eben zurück zum Anfang. Wir hatten eben über das Visionsgespräch gesprochen. Wo will der Mitarbeiter eigentlich hin? So, das wäre wirklich das, liebe Chefs, wenn ihr keine Ahnung habt, was eure Leute wollen, fragt sie einfach mal. Und wenn natürlich dann dieser Wunsch nach so einer Expertenkarriere kommt, dann müssen da auch Möglichkeiten her. Und wir sind in einer absolut schnelllebigen Zeit angekommen, gerade auch für der gewerblich-technischer Bereich Maschinenbau, wenn ich mir anschaue, wie schnell da diese Entwicklung weitergeht. Zumal wir, was das angeht, eine Riesenkonkurrenz aus Fernost haben. Du kriegst hier mittlerweile in Europa nur noch das, was die in China noch nicht bauen können. Und das ist sehr, sehr wenig, was die noch nicht bauen können. Du musst dich in dem Bereich spezialisieren. Dann ist als Geschäftsführer das Beste, was dir passieren kann, Mitarbeiter, die sagen, ich möchte mich fachlich da reinbeißen und da besser werden. Und es wird
Ja.
ignoriert. Es passiert nicht.
Und dann öffnet bitte auch die Türen dafür, ne?
Ja.
Also so, und das ist dann vielleicht auch erstmal ein Investment, ja, aber es
Ja.
ist eins, was sich auf jeden Fall lohnen wird, ja.
Das beste Beispiel, was mir über den Schreibtisch gegangen ist, das war auch ein Unternehmen, was eine neue Maschine kaufen wollte. Und ich habe es oft genug irgendwo mitbekommen, da sucht der Chef dann die Maschine aus, weil der Vertriebler die verkauft hat und richtig gut anpreisen konnte. Und in diesem Beispiel lief das anders. Man hat den erfahrensten und besten Einrichter genommen, zum Hersteller geschickt und gesagt, probier das aus. Und wenn die Maschine das kann, was wir wollen, kaufen wir die. Genauso ist es gelaufen. Und genauso muss es laufen. Der den Job jeden Tag macht, der weiß, wie es funktioniert und was er braucht.
Ja, und auch zu dem Thema, was du vorher auch angesprochen hast, so muss ich die fachlich Beste als Führungskraft sein? Ja, auf
Nein.
gar keinen Fall. Das muss, also die Expertise muss im Team sitzen. Ich muss in der Lage sein, so viel Wissen mitzubringen, dass ich Entscheidungen darauf irgendwie treffen kann
Ja.
und so verstehe, worüber gesprochen wird. Und eine Sache, worüber ich dann auch immer nachgedacht habe, ist, das machen auch recht wenige Unternehmen, ist, warum machen wir keine disziplinarische Führung und haben halt vielleicht noch eine fachliche Führung darunter, die nochmal fachlich bessere Entscheidungen treffen kann oder die fachlich weise Anweisungen geben darf oder so, ne? Das ist aus meiner Sicht eigentlich auch eine gute Kombination, zu sagen, du bist fachlich weisungsbefugt. Du kannst entscheiden, machen wir das A oder machen wir das B.
Nehmen wir ein Beispiel aus dem Ehrenamt. Ich bin Feuerwehrmann seit 26 Jahren und da bin ich im Gegensatz zum Berufsleben auch Führungskraft. Und da gibt es das schöne Motto: Kenne deine Mannschaft, setze sie entsprechend ihrer Fähigkeiten ein. Das beste Beispiel, wenn ich im Einsatz einen Elektriker brauche. Ich habe von Strom nicht viel Ahnung. Also ich tausche zu Hause eine Glühlampe aus, wenn sie kaputt ist und alles drüber, bin ich dann fertig. Ich weiß aber, wer aus meiner Mannschaft Elektriker ist. Das heißt, wenn ich einen Elektriker brauche, weiß ich, wen ich einsetzen kann. Wenn ich einen guten LKW-Fahrer brauche, weiß ich, wen ich einsetzen kann. Brauche ich einen, mit einer Motorsäge umgehen kann, weiß ich, auf wen ich zurückgreifen kann. Und das passiert mir in den Firmen noch viel zu wenig.
Ja, definitiv. Aber oft auch, weil die Führungskräfte oft gar nicht so viel Ahnung haben, was in ihrem Team trotzdem auch
Ja.
passiert. Also ich weiß nicht, wen kann ich ansprechen und wer ist darin gut oder wer ist darin gut, sondern es läuft halt irgendwie. Und ich habe als Führungskraft oft fachlich noch viel zu viel eigene Aufgaben, als dass ich da irgendwas mitbekomme, sondern so, das ist wirklich. Eigentlich ist das paradox, wie viel läuft, ohne dass die Führung wirklich das macht, wofür sie ursprünglich mal gedacht war.
Und das ist ja gerade dieses, weil wir im HR-Bereich so viel Wert auf Lebensläufe legen, so viel Wert auf Zertifikate legen. Und dann hast du die bestausgebildeten Mitarbeiter und es weiß ja beim Unternehmen dann keiner mehr, was kann der eigentlich? Wo ich mich frage, warum wird da im Vorfeld so viel Wert drauf gelegt, dass auch das letzte Zeugnis noch da ist? Es gibt heute noch Firmen, die möchten das Schulabschlusszeugnis, was 20 Jahre alt ist, wo ich mir sage, warum? Das wird alles gesammelt, das ist alles da, aber irgendwie guckt in diesen Ordner keiner mehr rein. Gerade in Zeiten der Digitalisierung müsste die Führungskraft Zugriff auf jeden Mitarbeiter haben. Was kann der? Was hat der mal gelernt? Wo kann ich den einsetzen?
Ja. Aber auch das gibt es ja, also ich habe das schon mitbekommen, auch in den letzten Jahren, dass man das dann schon irgendwie versucht hat, digital abzubilden und dass man dann auch als Mitarbeiter selbst irgendwie seine Zertifikate hinterlegen konnte und so weiter. Aber ich habe das immer wahrgenommen als da wird was hinterlegt, aber damit passiert genauso viel wie davor. Also da
Ja.
passiert gar nichts mit einfach.
Und das macht keinen Sinn. Und spätestens, wenn es dann abteilungsübergreifend wird, wird es auch richtig interessant. Was ist denn, wenn in Abteilung C einer ein Riesenproblem hat, der Mitarbeiter in Abteilung A könnte es lösen, aber die wissen nichts voneinander? Ja, dann muss ich mir eventuelles Expertenwissen teuer einkaufen, obwohl ich nur zwei Hallen weitergehen müsste.
Ja. Könnte mal wieder so viel Geld sparen in der Bilanz.
Das wäre eine Variante. Und dann auch so dieses wieder positives Beispiel. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die hauen jährlich für jeden Mitarbeiter ein Fortbildungsbudget raus. Und du kannst dir als Mitarbeiter überlegen, wo du Interesse dran hast.
Ja.
Also es sollte natürlich irgendwo logischerweise mit deinem Beruf zu
Ja.
tun haben. Wenn ich meinem Arbeitgeber jetzt erzähle, ich möchte gerne eine Fortbildung in Gerätetouren haben, dann wird er mich wahrscheinlich angucken und fragen, warum? Klar. Aber lass doch mal die Mitarbeiter entscheiden, auf welche Fortbildung sie möchten. Zumal, wenn die sich
Ja.
das selber aussuchen, sie dann auch motivierter hingehen.
Ja, voll gut. Das ist für mich auch also das ist für mich tatsächlich auch ein Benefit, ne, den du
Ja.
unfassbar gut auch anbringen kannst. Ich finde es total gut, wenn du als Mitarbeiter sagen kannst, ich möchte gerne mich da weiterbilden oder ich möchte mich da weiterbilden. Ich habe auch eine ehemalige Kollegin, die ist in einem Unternehmen, die bekommen jeder Mitarbeiter im Budget auch extra, also A einmal für eine Weiterbildung und A einmal für eine Weiterbildung im Bereich der Soft Skills. Also das kannst du dann auch gucken, was du damit machst. Ne? Will ich irgendwie Kommunikation weiter für mich da rein tiefer gehen oder nehme ich das Budget und gehe in Richtung mentale Gesundheit oder so, aber tu noch mal irgendwas für dich und für die Soft Skills und nicht nur für die Hard Skills. Und das finde ich auch eine ganz schöne Sache zu sagen, ich splitte das sogar noch mal auf.
Also alle Arbeitgeber, die in ihre Stellenanzeigen unter Benefits den Obstkorb, die pünktliche Bezahlung und die gute Einarbeitung schreiben, jetzt bitte nochmal zurückspulen, sich das Ganze nochmal anhören und mitschreiben.
Ja, wirklich.
Ja.
Und ich finde den Obstkorb, also das muss ich auch sagen, ich finde den Obstkorb immer noch grandios, wenn man den gut macht. Also so, wenn es nicht nur einfach ein paar Äpfel gibt, ja, dann kriegst du mich auch noch mit dem Obstkorb. Aber er ist jetzt nicht so das Knaller-Benefit, was man ganz oben hinschreiben muss. Oder so kostenloses Wasser finde ich auch gut.
Kostenloses Wasser, ja, bin ich bei. Ich habe jetzt auf Instagram tatsächlich, also kostenloses Wasser habe ich auch, finde ich hervorragend. Ich habe auf Instagram jetzt einen Chef gesehen, der packte anstatt Obstkorb dann den Obstkorb 2.0 aus. Da gab es Schnapspralinen morgens um 7:30. Ja, okay, kann man jetzt drüber sprechen. Frei nach dem Motto, Chef, Sie können nicht von mir verlangen, dass ich mit meinen Kollegen gut auskomme und den Drogentest bestehe. Beides zusammen geht nicht. Ich möchte ja überhaupt nicht in Abrede stellen, dass Benefits ein Mehrwert sind. Und nur wir hypen das Falsche und wir sehen immer noch unter diesen Benefits Dinge, die Standard sein müssen.
Ja.
Dieses gute Team, die intensive Einarbeitung, die gute Ausstattung. Chef, wenn ich von dir nicht das Werkzeug kriege, was ich brauche, kann ich
Ja.
meinen Job nicht machen. Und das wäre diese Weiterbildungsbudget, Mitarbeiterbibliothek, bin ich ein Riesenfreund von. Meinetwegen auch einmal die Woche fährt ein Imbisswagen vor. Das wäre mal tatsächlich was, wo ich sage, das wäre ein richtiger Benefit. Ich kenne Unternehmen, da kommt einmal in der Woche der Friseur. Das wäre auch eine super Sache.
Ja.
Ja, ich hab eine Benefit-Sammlung geschrieben, 60 Benefits mit tatsächlichem Mehrwert, die man bei mir auf der Website kostenlos runterladen kann, wo dann wirklich mal was drinsteht, haustierfreundliches Büro etc. Es gibt so viel, was ich machen kann. Und auch da wieder fragt eure Leute, was die haben wollen.
Ja. Ja. Und vieles davon braucht auch kein Riesenbudget.
Nein.
So. Also ich kann auch total vieles machen, was wirklich wenig Geld kostet.
Ja.
Auch im Bereich mentale Gesundheit übrigens. Also wenn Unternehmen sagen, ich habe kein Budget, dann sage ich, dann fangt doch mal damit an, was ihr vor den Füßen liegen habt. Also es gibt genug, was ihr machen könnt. Und das ist halt so schade, weil wir sind da auch so oft so unkreativ als Unternehmen geworden, habe ich das Gefühl. Wir machen dann das, was jeder hat. So, also so Jobbike ist mein liebstes Thema. Also ist bestimmt für viele ein tolles Benefit, aber das war so ein richtiges, du hast zuschauen können, wie die Dominosteine umfallen. Das hat sich in den Unternehmen verbreitet, weil es jeder davor gemacht hat, müssen wir das auch machen.
Ja.
Aber es sagt ja im Kern nichts über das aus, was unser Unternehmen ausmacht und warum wir irgendwelche Benefits geben. Und wenn ich jetzt sage, hey, ein Friseur kommt einmal die Woche, ja, cool, kann ich irgendwie mein Work-Life-Balance wieder besser irgendwie ausbalancieren, weil dann kann ich noch hier kurz zum Friseur gehen.
Richtig, und das mal noch ergänzen, was du gerade sagst, ich brauche erstmal nicht viel Budget, um was zu machen. Also einfach mal Google fragen zu dem Thema. Mir mal die ersten Infos dazu holen. Oder von mir aus gehen wir einen Schritt weiter, sich mal mit ChatGPT unterhalten. Was sagt mir eine KI zu diesem Thema? Einfach mal befragen. Sich mal eine Fachzeitschrift, ein Fachbuch etc. dazu bestellen. Das kann jedes Unternehmen irgendwo leisten, dass ich überhaupt mal anfange, mich in dieses Thema einzuarbeiten. So, du hast einen eigenen Podcast dazu, den man sich einfach mal anhören kann. Da muss ich mich als Chef halt mal 3 Stunden dahinsetzen und muss mir mal diesen Podcast anhören, um in dieses Thema reinzukommen. Nur das Budget, was das angeht, ist keine Einstiegshürde mehr. Wir sind dann wieder bei, das haben wir früher auch nicht gebraucht und ich will es halt einfach nicht, weil wir haben es früher auch nicht gebraucht.
Ja, und wir haben ganz oben auch einfach vielleicht oft Menschen sitzen, die genau das denken. Aber früher war das doch auch kein Problem. Früher haben wir das auch nicht gemacht. Die sollen sich mal alle nicht so anstellen, vielleicht.
Und ich gehe sogar davon aus, dass wenn das Unternehmen ein bisschen größer wird und der Chef sagt tatsächlich, ich arbeite 80 Stunden die Woche, ich habe da keine Zeit für und einfach mal bei seiner Führungsmannschaft rumfragt, Oder, und damit sind wir wieder bei der fachlichen Karriere, vielleicht einfach mal der Kollege XY, der auf der Hierarchieebene nicht oben steht, sondern sehr weit unten, der aber vielleicht genau der Richtige dafür wäre, dem einfach mal 2 Stunden Zeit die Woche einzuräumen, bezahlt, um sich da reinzuarbeiten.
Ja.
Der da aber wirklich Lust drauf hat und der wirklich sagt, ich gucke jetzt mal, was ich finde. Und wenn der dann halt mal 20 Euro für ein Fachbuch braucht, kriegt man ihm die auch irgendwie zur
Ja.
Verfügung gestellt und ich habe jemanden, der sich da weiterbilden kann. Also gehen würde das, sofern man es denn will.
Gehen tut das auf jeden
Ja.
Fall. Also, was ich auch schon mitbekomme, also viele auch, die mental selbst betroffen sind, ja, denen liegt das Thema auch selbst am Herzen, weil man, glaube ich, schon viel erlebt in der Zeit, wo man einfach krank ist oder auch viele Reaktionen mitbekommt und so. Das heißt, viele Menschen möchten zu diesem Thema auch einfach aufklären oder was dazu beitragen oder auch in den Unternehmen dazu beitragen. Du könntest, und du findest in jedem Unternehmen jemanden, der selbst psychisch betroffen ist, wäre ein super Kandidat dafür, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe das jetzt bei einem auch mir sehr nahestehenden Menschen mitbekommen, der auch psychische Probleme hatte, jetzt auch wieder das Arbeiten angefangen hat und den sein Arbeitgeber ist auf dem zugekommen und das fand ich super schön und er hat gesagt, hey, hast du nicht Lust, bei uns eine Selbsthilfegruppe zu leiten? So. Und das geht alles über den seinen Tisch jetzt und die treffen sich, weiß ich nicht, ich glaube einmal die Woche und es hat einen riesen Anklang gefunden, wo du einfach dich austauschen kannst und sagen kannst, ja, ich habe auch gerade super viel Stress oder mir geht es gerade auch nicht gut oder mir geht es mal darum, so wirklich so Selbsthilfegruppenmäßig. Und das Unternehmen hat das dann natürlich auch entsprechend beworben, so hey, wir bieten das jetzt an und wenn ihr Interesse habt, wendet euch da und dahin. Und auch das ist vom Unternehmen ein unfassbares Ze schönes Zeichen im Sinne von, wir nehmen das Thema ernst und das hat Platz bei uns. So. Ob ich das in Anspruch nehmen will als Arbeitnehmer auf mit dem, das ist eine ganz andere Frage, ne? Aber
Du kannst das Pferd zum Wasser bringen, trinken muss es selber, das ist definitiv so. Und ja, wir haben es früher auch nicht gebraucht. Das Thema ist relativ neu. Ich persönlich kann mich nicht daran entsinnen, dass das vor 10 Jahren schon ein riesengroßes Thema gewesen ist. Das ist tatsächlich, wobei dann auch die letzten Jahre dann wirklich mal im Umfeld was mitbekommen, wo das ist das wie mit, mir fällt nie ein rotes Auto auf und wenn ich dann ein rotes Auto habe, sehe ich überall rote Autos. Auch das wieder, es gibt die Unternehmen, die es verstanden haben, die es umsetzen. Warum nicht einfach mal das Gute kopieren? Warum nicht einfach mal das nachmachen, was woanders auch funktioniert? Ich
total.
muss es ja nicht eins zu eins so kopieren, aber ich sehe ja, dass es geht.
Total. Ja. Und es gibt richtig coole Sachen, also das muss ich andererseits auch sagen, es gibt richtig coole Sachen, was Unternehmen mittlerweile auch machen und anbieten, so. Wo ich mir denke, mehr davon. Das ist gut. So,
Vor
und
allem.
du sagtest gerade, es war vor 10 Jahren noch nicht so ein Thema und da gebe ich dir an sich recht. Ich habe tatsächlich damals schon eine Hausarbeit geschrieben über psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz. Also es war, glaube ich, einfach nicht so präsent. Und andererseits, ich bin auch kein Freund davon, dass dann gesagt wird, ja, psychische Gesundheit, das ist Privatsache. Also das ist sicherlich nur, nicht nur Arbeitgeber-Ding, ne? Also ich möchte auch nicht sagen, Arbeitgeber, ihr habt das alles in der Hand. Aber wir dürfen einfach nicht von der Hand weisen, dass es auch, dass die Arbeitswelt, so wie sie sich aktuell gestaltet, schon auch einen Beitrag dazu leistet, ja. Und wir werden immer schneller in der Arbeitswelt. Es wird alles immer schneller. Wir kommunizieren in Echtzeit miteinander. Auch KI verstärkt das jetzt nochmal ganz, ganz arg. Das heißt, der Input, den wir jeden Tag da bekommen in unser Nervensystem, dafür sind wir nicht gemacht. Und dementsprechend hat das alles Input auf uns. Und deswegen, aus meiner Sicht, muss ich deswegen auch als Arbeitgeber und das wird auch in den nächsten Jahren immer mehr werden, auch meinen Beitrag dazu leisten, dass meine Mitarbeiter gesund bleiben in dieser Arbeitswelt.
Du hast gerade ein interessantes Wort fallen lassen, das ist die Work-Life-Balance. Wir sprechen immer noch davon, wir möchten Arbeitsleben und Privatleben voneinander trennen. Erstmal, es wird immer schneller, das Ganze verschmilzt ineinander.
Ja.
Diese Trennung ist nicht mehr da und ich weiß noch nicht genau, was morgen früh passiert, wenn ich dann bei meinem Arbeitsplatz bin. Ich weiß aber jetzt schon, dass die Leute, die da sind, auch irgendwie leben. Also die atmen und die sind anwesend und die leben. Warum trennen wir das Ganze immer noch? Diese Trennung ist falsch. Das Berufsleben ist einfach ein Teil von meinem Leben, was ich so verbringe. Den Großteil meiner Wachzeit verbringe ich nun mal mit Arbeiten und es ist immer noch diese Trennung da, die in meinen Augen nicht funktionieren kann. Was mich auch wieder zu dem Thema bringt, wenn dein Job dich wirklich erfüllt, Beruf von Berufung abstammt, du deine Arbeit gerne machst, brauchst du keine Work-Life-Balance. Wenn du montags morgens um 6 Uhr schon den Freitag herbeisehnst, dann solltest du an deinem Job ganz schnell was ändern. Nur diese Trennung im Wirklichen funktioniert nicht. Und auch das ist das wieder, wenn mein Job mich erfüllt, setze ich das Risiko nach unten, dass ich psychisch erkranke.
Ja, aber wir können es nicht trennen. Also wir können Privat und Beruf schon lange nicht mehr trennen oder nur noch sehr, sehr selten. Und es bedingt sich ja auch. Also wenn ich jetzt privat Probleme habe, die nehme ich mit in den Job, ob ich will oder nicht, ne? Also das macht mich ja als Mensch irgendwie aus. Und wenn es beruflich gerade nicht so gut läuft oder mich irgendwas belastet, nehme ich das auch mit nach Hause. Also dann kann ich da auch nicht sofort irgendwie abschalten oder das sofort ganz, ganz strikt trennen. Und deswegen verschmilzt es. Nur was mich daran auch mal so ein bisschen stört, ist für die Gesundheit bin ich selbst verantwortlich als Privatperson. Aber alles andere, wo Work-Life so verschmilzt, das nehme ich ganz gerne als Arbeitgeber natürlich. Also ne, wenn mein Mitarbeiter am Abend noch erreichbar ist, ist jetzt mal egal, was ich davon halte, oder im Urlaub mal kurz eine Mail schickt oder so, dann das ist in Ordnung. Also das finden wir dann gut, alles andere eher weniger.
Das ist ja wie dieses, wenn sich Menschen darüber beschweren, ich möchte heute eine halbe Stunde früher gehen. Nee, das geht aber nicht. Wir müssen uns an die Regeln halten. Ja, aber ich habe gestern 4 Stunden länger gemacht. Ja, das ist Ausnahme.
Ja, ja,
Das
ja.
sind so die Punkte, das kann nicht funktionieren. Und gerade auch dieses Jahr spätabends noch erreichbar, warum? Da kommt nichts Produktives mehr bei rum, außer dass ich gar nicht mehr abgeschaltet kriege. Was jetzt nicht heißen soll, dass wenn irgendwo ein Notfall eintritt, ich natürlich auch erreichbar bin. Das Ganze als Grundvoraussetzung anzusehen, finde ich gefährlich. Denn ich habe irgendwo logischerweise auch ein Arbeitszeitenschutzgesetz und ich muss meinen Mitarbeitern Erholung gönnen. Das ist nicht grundlos. Und diese Diskussion, die Höchstarbeitszeit am Tag hochzusetzen, da halte ich mal so überhaupt nichts von. Denn dann steuern wir ganz schnell in die andere Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich halte nicht viel davon, spät abends nochmal die Mails zu checken und so. Habe ich auch gemacht. Aber sei jetzt mal dahingestellt. Das bringt nichts. Also du machst da auch nichts mehr, außer dich vielleicht irgendwie selbst zu beruhigen, wenn du nochmal deine Mails schaust, oder dann erst recht nicht schlafen zu können, weil doch noch irgendwas reingekommen ist.
Richtig.
Und auch dieses ständige Erreichbarsein und so, das braucht es aus meiner Sicht nicht, wenn man gut organisiert ist. Trotzdem wird es immer mehr, dadurch, dass wir eben so verschmelzen. Nur dann darf ich eben, muss ich auch sagen, okay, dann ist das in anderen Bereichen halt auch so.
Richtig. Und auch das wieder so ein Punkt, meinem eigenen Arbeitgeber. Wie gesagt, ich mache morgen meine ganz normalen 8 Stunden und fahre wieder nach Hause. Bei mir meldet sich abends keiner mehr. Außer, das haben wir auch schon mal gehabt, wenn wir wirklich eine Bereitschaftsregelung haben, ja, dann habe ich in der Woche halt ein Bereitschaftshandy bei, das weiß ich, beziehungsweise ich wüsste, wenn jetzt Samstagmorgen mein Handy klingelt und da steht der Name von meinem Abteilungsleiter drin, dann ist aber quasi schon mehr wie Weltuntergang.
Ja.
Also der wird nicht einfach so anrufen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich weiß, wenn sich tatsächlich einer meldet, ist wirklich richtig was im Argen, dann bin ich auch der Letzte, der sagt, nee, das will ich nicht, weil dann hängt da richtig was dran.
Genau, und darum geht es aber auch im, das ist
Eben.
im Notfall,
Ja.
ja, darf immer mal was irgendwie ausnahmsweise anders laufen. Im Notfall darf auch mal am Wochenende gearbeitet werden, wenn das wirklich notwendig ist und daran wirklich viel hängt. Und im Notfall darf es auch einfach mal über einen gewissen Zeitraum richtig, richtig stressig sein. Und das ist auch völlig okay. Und das ist auch Arbeit. Also wir brauchen jetzt nicht die ganze Zeit sagen, nie wieder Stress und wir schweben in irgendwelchen Sphären rum und alles
Klappt
ist
nicht.
super heiti-teiti. So, aber so wie es denn das Grundlegende, darum geht es und nicht um die Ausnahmesituationen, die es vielleicht ein paar Mal im Jahr gibt.
Und dann aber auch wieder, dass das Ganze auf Gegenseitigkeit beruht, weil ich weiß nämlich jetzt, dass wenn jetzt irgendwas passieren würde und ich bräuchte morgen spontan Urlaub, ich würde den kriegen. Das ist halt so dieses wieder, es funktioniert auf beiden Seiten.
Genau.
Und dann geht's, wenn das nur einseitig ist. Ein Arbeitsverhältnis ist eine Beziehung. Vertraglich vereinbart, es ist eine Beziehung, die jede Seite jederzeit beenden kann. Und eine Beziehung funktioniert nur langfristig, wenn beide Seiten geben und auch nehmen. Wenn einer nur nehmen will, dann wird das Ganze scheitern.
Total, ja.
Ich habe jetzt schon irgendwie das Gefühl, dass diese Folge Wellen schlagen wird. Und entweder wird man sie richtig gut finden oder wir werden auf Ablehnung treffen. Ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen werden.
Ja, ich bin auch gespannt. Also mein Anliegen ist auch immer gar nicht, alle Arbeitgeber hier irgendwie Arbeitgeberbashing zu betreiben
Nein.
oder so. Überhaupt nicht. Es ist für mich eher so, dass ich sage, liebe Arbeitgeber, ihr habt so viele Möglichkeiten, die gar nicht so schwer umzusetzen sind. Bitte nutzt sie. So, das ist mein Anliegen, ne? So, ihr habt auch was davon. Das ist nicht nur einseitig, sondern ihr habt auch was davon.
Ich habe vor ein paar Wochen auf Instagram eine Nachricht gekriegt, wo wirklich angeprangert wurde, ich wollte nur über Führungskräfte ab mit Führungskräften abrechnen von oben herab und ich ließe alle Arbeitgeber schlecht dastehen. Das ist aber nicht mein Ziel. Ich weiß, dass es richtig gute Arbeitgeber gibt. Ich habe selber einen davon, beziehungsweise wenn ich die Agentur mitrechne, zwei. Die Sache ist nur die, wenn ich mich jetzt nur hinstelle und auf die zeige, was alles gut läuft, dann wird trotzdem weiter das Negative weiterlaufen. Ich muss irgendwo, wenn ich schon eine Hörerschaft habe, wenn ich schon rausgehe, wenn ich schon sichtbar bin, muss ich auf das Negative hinweisen, um diese Missstände irgendwann mal abstellen zu können, beziehungsweise erstmal auf die Missstände hinzuweisen.
Genau.
Natürlich stelle ich mich hin und bringe die absoluten Negativbeispiele, um zu zeigen, so kann es nicht weitergehen. Nur Schubladendenken ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Ich stecke nicht alle Arbeitgeber in eine Schublade. Und es gibt auch nicht nur die richtig schlechten und die richtig guten. Es gibt ein paar richtig schlechte, wo die Chefs sich dieses Jahr wieder darüber aufregen, dass von den Kostenstellen keine zur Weihnachtsfeier erschienen ist. Ganz viele sind halt einfach Mittelmaß, wo vieles gut läuft, wo allerdings auch noch einige Stellschrauben gedreht werden könnten, damit es noch deutlich besser laufen würde.
Genau. Und mir geht es auch darum, einfach zu sagen, es gibt halt einfach wirklich noch viel Optimierungsbedarf. Und wenn wir in Unternehmen schauen, dann zeigen sich da schon einfach auch noch viele, viele Missstände. Ja, was nicht heißt, dass alles schlecht läuft und was nicht heißt, dass es bei jedem Arbeitgeber so läuft, sondern wir müssen aber trotzdem gucken, dass es einfach in ganz, ganz vielen Unternehmen noch so ist. So, darum geht es mir. Und am Ende des Tages muss ja auch jeder Arbeitgeber selbst wissen, was er daraus macht. Ich bin
Richtig.
einfach nur der Meinung, in ein paar Jahren spätestens wird sich's halt noch deutlicher zeigen, welche Arbeitgeber gut für ihre Mitarbeitenden sorgen und dann auch am Markt gut bestehen können. Und das werden auch die sein, die wirtschaftlich erfolgreich sind am Ende des Tages.
Und das ist auch ein Problem, was gut beschrieben ist, ist halb gelöst. Vielleicht auch so meine Meinung dazu, Perfektion ist nicht das Ziel und darf auch nicht der Anspruch sein. Es wird keinen Arbeitgeber geben, der es perfekt umsetzt. Das schaffe ich bei mentaler Gesundheit nicht, das schaffe ich bei allgemeiner Arbeitsplatzsicherheit, das schaffe ich nirgendwo. Ich werde immer irgendwo, wenn ich lange genug suche, was finden, was nicht passt. Wenn ich jedoch mit dem Anspruch daran gehe, ich will es richtig machen, ich hole mir das entsprechende Wissen, ich fange an, es umzusetzen. Das Ganze ist Work in Progress, das entwickelt sich weiter. Dann bin ich jedoch schon mal auf dem richtigen Weg und kann damit weitermachen. Nur wenn ich von Anfang an sage, das haben wir früher auch nicht gebraucht, dann spiele ich quasi Titanic mit dem Unterschied, dass ich oben auf der Brücke stehe und lachenderweise rufe, der Eisberg kommt, gib Gas.
Ja, und vor allem auch gar nicht so dieses, ich muss jetzt alles perfekt machen und ich muss jetzt alles sofort lösen,
Nein.
aber auch als Arbeitgeber meine blinden Flecken kennen, sehen und dann gezielt mal gucken, was will ich damit machen, so. Aber erstmal erkennen, das ist der erste Schritt. Dann, ich brauche nicht sofort in Aktionismus verfallen.
Erstmal erkennen und dann auch diesen Weg gehen, habe ich vielleicht tatsächlich gerade Mitarbeiter, die auffällig sind, dass ich da erstmal angehe, dass ich erstmal
Ja.
anfange, das Feuer zu löschen und dann, wenn ich die Feuer aus habe, in den vorbeugenden Brandschutz investieren kann.
Genau, absolut. Hätte ich nicht schöner sagen können.
Und auch das noch als kleinen Tipp vielleicht, wenn jemand, der auf der Hierarchieebene ganz weit unten steht, mal was dazu äußert und man merkt, der meint das ernst, weil er vielleicht wirklich das Fachwissen hat, weil er vielleicht wirklich die Berührungspunkte damit hatte, was auch der 16-jährige Auszubildende sein kann, das Ganze vielleicht einfach mal anhören und mal durchdenken, da könnte was dran sein.
Ja. Und das sind wir auch bei dem Thema, was du öfter angesprochen hast. Einfach mal zuhören und gucken, was für Ideen kommen. Und die besten kommen wahrscheinlich direkt aus der Belegschaft und ich kann davon ganz, ganz viel nutzen.
Richtig. Und auch das ist so, das ist jetzt wieder ein allgemeines Thema. Das geht nicht nur in Richtung psychische Gesundheit, das geht in Richtung alles, was irgendwo Mitarbeiterzufriedenheit angeht. Die Probleme können noch so groß sein, wenn die Belegschaft merkt, da soll jetzt was geändert werden. Und zwar bitte langfristig. Nicht, dass die Diskussion entsteht, was ist mit dem Chef los? Ja, der war gestern auf dem Vortrag oder hat einen Podcast gehört, okay, dann ist er bis morgen auch wieder normal, sondern wirklich langfristig. Dann werden die Mitarbeiter anfangen, sich einzubringen. Wenn die merken, wir werden ernst genommen, das soll in die richtige Richtung gehen, die werden anfangen, sich einzubringen. Und wenn das dann auch ernst genommen wird, dann setze ich diese Positivspirale in Gang, die ich haben möchte, um meine Leute wirklich zu involvieren.
Ja. Und das ist dann aber themenübergreifend. Das kannst du auf jedes Thema
Richtig.
münzen und du kannst es aber auch im Hinblick dessen sehen, dann muss ich auch vielleicht als Führungskraft gar nicht mehr so doll hingucken, sondern ich habe die Sicherheit geschaffen, dass auch Mitarbeitende von sich aus sagen, hey, du pass mal auf, irgendwie, mir geht's gerade nicht gut oder können wir da mal drauf schauen oder so. Das ist der Idealfall. Ich
Richtig.
habe so viel Sicherheit, dass ich offen darüber sprechen kann. Und ich weiß, das Unternehmen nimmt das Thema ernst und ich weiß, das Unternehmen gibt dem Thema Raum und muss keine Angst haben, dass hier sofort jeder denkt, irgendwie, weiß ich nicht, die fällt gleich aus, die ist ihrem Job nicht gewachsen, was auch immer, was da halt für Ängste auch hochkommen, warum ich das vielleicht auch nicht zeige.
Jahre her unterhalte mich mit jemandem, der damals auch schon in der Führungsposition war, der auch eine relativ große Abteilung geführt hat. Und er sagte, es kam ein Mitarbeiter nach mir, der sagte, ich habe ein Drogenproblem. So, und seine Antwort war, okay, gut zu wissen, wir helfen dir, Entzug und so weiter und so fort, wir kriegen das hin. Und wäre der Zustand, den ich mir wünsche. Bei mentalen Problemen, bei Drogen, Alkoholabhängigkeiten etc., dass wenn der Mitarbeiter das äußert, dann darf nicht kommen, oh ja, super, sondern wir kriegen das hin. Denn in dem Moment, wo ich weiß, mein Arbeitgeber steht hinter mir, was auch wieder ein Arbeitgeber, der in schwierigen Situationen hinter mir steht, das werde ich dem nicht vergessen. Wenn es meinem Arbeitgeber irgendwann mal schlecht geht, möchte ich dem was zurückgeben, so als kleinen Tipp am Rande. Das ist die Vertrauensbasis, wo wir hinkommen müssen.
Absolut, ja. Ja, einfach die Gewissheit, das ist okay und das darf
Ja.
auch so sein. Und es hat für mich nicht sofort weitreichende Konsequenzen.
Ja, hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen? Noch irgendeinen Abschluss, den du den Hörern mitgeben möchtest?
Ja, grundsätzlich einfach. Was machen ist besser als nichts zu machen. Und es anzusprechen ist immer erstmal ein guter Schritt. Also ansprechen ist der erste Schritt und immer besser als einfach abzuwarten, dass es schon vorbeigehen wird. So. Und ich brauche auch als Arbeitgeber keine Angst haben, wenn ich dieses Thema anspreche, dass es dann auf einmal jeder denkt, er hat irgendwie ein Burnout oder ein psychisches Problem. Auch das ist einfach ein Vorurteil, sondern seid da mutig und geht das Thema mutig an, weil das wird sich auszahlen. Das sind meine Schlussworte.
Sehr schön. So, wenn jemand sich da mit dir in Verbindung setzen möchte, meine Kontaktdaten von dir landen in den Shownotes. Wenn sich das Ganze jetzt gerade jemand beim Autofahren anhört, wie lautet deine Webseite? Wie kann man dich am einfachsten finden?
Also man findet mich auch relativ einfach bei LinkedIn, einfach unter Heike Humpert. Da kann man mich gut kontaktieren. Ansonsten ist meine Internetseite www.theinnercompany.de.
Vielen Dank. Ansonsten erstmal vielen Dank für die wirklich aufschlussreiche, interessante Folge. War sehr
Danke dir, Christian.
kurzweilig. Und ansonsten, ja, ich bedanke mich im Namen von uns beiden bei allen Zuhörern von Casino oder Recruiting, der Podcast zum Thema Mitarbeiterbegeisterung aus der Sicht eines Angestellten. Wünsche eine erfolgreiche neue Woche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.